Tour Golf auf meinsportradio.de.
PGA Tour in dieser Woche macht sich Station bei der John Deere Classic. Das ist ja so quasi dieses Trecker-Turnier, so nenne ich das zumindest immer. Unsere Kollegin Desiree Wolf hat da vielleicht einen anderen Namen. Desiree, als alter Mensch vom Land ist für mich John Deere einfach Trecker.
Als junger Mensch vom Land, haha, kleiner Scherz, heißt es zwar bei uns Traktor, aber gilt genau dasselbe.
Ich bin ja Norddeutscher, bei uns heißt das Träger.
Ja, aber mein Vater hat, glaube ich, sogar eine John Deere Latzhose in Grün, wenn mich nicht alles täuscht.
Dann
habe ich da auch eine Beziehung zu.
Wäre er ja passend gekleidet für das Turnier im TPC Deer Run in Illinois, dort findet das statt. Ist ja mittlerweile schon ein wirklicher Fixpunkt auf der PGA Tour. Seit 23 Jahren wird es mit dem gleichen Sponsor ausgetragen und das dann noch bis 2023. Also das ist schon eine große Nummer, dieses Turnier. Und es hat vor allen Dingen auch immer wieder neue Namen nach vorne gespült. Die Organisatoren hatten bei der Vergabe ihrer Wildcards immer einen guten Riecher. Kommen wir gleich mal zu. Das Turnier hat aber aus einem anderen Grund noch eine ganz große Wichtigkeit jetzt vor dem Endspurt auf der PGA Tour.
Ja, es geht halt auf der Tour nicht immer nur um, ich möchte gerne das aktuelle Turnier jetzt gewinnen, was gerade so auf der Matte ist jetzt, sondern wir nähern uns eben der heißen Phase der Saison, um nicht zu sagen, wir sind schon mittendrin. Und da ist es für die Spieler tatsächlich dann immer noch mit mehreren Bedeutungen sozusagen umwoben, diese Turniere, die jetzt kommen. Und das John Deere ist genauso eben, zum Beispiel, wenn man jetzt mal ganz in die Zukunft schauen möchte, tatsächlich das erste Qualifikationsturnier, was zählt in der Männerwertung zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Das ist jetzt natürlich ein krasser Blick voraus und ganz ehrlich, da werden sich jetzt die wenigsten drum kümmern, aber es ist, glaube ich, schon wichtig zu wissen, wenn man regelmäßig Golf guckt, dann hat man das wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass natürlich die Spieler nicht nur um den Turniergewinn, sondern logischerweise um die Tourkarte spielen und dass aber da jetzt inzwischen durch dieses ganze FedEx Cup System sich die Zählungen und die Zulassungshürden, würde ich mal sagen, verändert haben. Und da gibt's natürlich so ein paar magische Zahlen, die für die Golfer dann wichtig sind. Und da wird durchaus auch dran gedacht.
Ja, nennen Sie Zahl doch einfach mal. Das sind ja ein paar sehr wichtige Meilensteine, unter anderem Top 50 in der Weltrangliste.
Ganz genau. Top 50 in der Weltrangliste ist das eine. Das andere ist, dass du natürlich, also ich würde es mal anfangen, wenn wir die FedEx Cup Playoffs jetzt anschauen, ist es natürlich zuerst mal die 125, weil in 6 Wochen wird der Schnitt dann gemacht und die besten 125 Spieler werden dann das erste Playoff-Turnier spielen, den Northern Trust in Ridgewood. Und dann verringert sich ja die Zahl dieser Playoff-Teilnehmer immer wieder. Also das erste Turnier spielen 125 Spieler, das zweite dann nur noch 100, das dritte dann nur noch 70 und, oh Wunder, das Finalturnier in Atlanta, wo natürlich jeder hin möchte, ist dann mit den 30 FedEx Cup besten Leuten nur noch bestückt. Und das ist eben dann das sind die Zahlen, um die es geht in nächster Zeit. Und insofern ist es natürlich, also zum einen bedeutet die 125 auch Tourkarte sicher fürs nächste Jahr. Zum anderen willst du natürlich diese Playoffs spielen. Da geht es auch um einen Haufen Geld natürlich, wenn man sich überlegt, wie viele Millionen da nochmal ausgeschüttet werden. Und insofern ist da immer noch dann das, also nicht nur das Ziel, das Turnier zu gewinnen da, sondern auch natürlich immer der Gedanke, ich brauche Platzierung. Und bei der Frage an die Spieler ist es tatsächlich so, dass die meisten sehr, sehr genau wissen, wo sie platziert sind, wenn die an so einer kippeligen Ecke unterwegs sind. Ja. Und also wenn die zum Beispiel 127. sind und dann wissen die auch genau, da muss noch was gehen.
Und ein Sieg bei dem Turnier, da ging auf jeden Fall was in den letzten Jahren. 8 der letzten 10 Gewinner der John Deere Classic, die haben sich nämlich in der FedEx Cup Era dann auch am Ende für das Tour Championship qualifizieren können. Der Sieger des letzten Jahres, Bryson DeChambeau, der schaffte zwar nur 3 der 4 FedEx Cup Playoffs Events, aber immerhin, also es ist im Grunde schon eine gute Startrampe für das, was jetzt eben kommt, für diese Tournaments within the Tournaments, wie es die PGA Tour nennt.
Ganz genau. Und das führt dann eben auch dazu, dass du jetzt so langsam dann diese überraschenden Buchungen noch hast. Also es war ja letztes Jahr bei DeChambeau eben auch der Fall, dass der dann nach dem Turniergewinn dann die Open noch erreicht hat. und dann innerhalb von wenigen Tagen oder eigentlich eher Stunden, muss man ja sagen, dann natürlich da noch organisieren musste oder organisieren lassen musste, wie er da hinkommt und natürlich sich auch mental darauf vorbereiten musste, so einen riesen Major auf einmal spielen zu dürfen. Und entsprechend gibt es übrigens aber auch einen Charterflieger natürlich, der da hinfliegt und wo man sich dann da noch einbuchen kann. Und das ist dann natürlich wahnsinnig aufregend, wenn du da am Sonntag noch bei der John Deere Classics stehst und dann gerade mal fertig bist und dann gerade mal auch zufälligerweise ein Turnier gewonnen hast und dann gleich in den Flieger hüpfst und dann nach Großbritannien fliegst. Also das ist schon natürlich dann die ganz Last-Minute-Number. Aber generell ist jetzt wirklich so, dass da jetzt alles zählt und dass die wirklich alle sehr, sehr genau beobachten, wo sind sie. Da geht's um Tourkarten, da geht's tatsächlich wirklich um Existenzen. Und insofern sind das die magischen Nummern, die ich da jetzt genannt habe, sind da durchaus in den Köpfen verankert. Und das ist halt auch nochmal so ein zusätzlicher Kick. Das gab's halt früher nicht. Der Vater von Kevin Tway, der hat ist inzwischen schon etwas betagter, aus golferischer Sicht natürlich nur. Und der hat halt auch gesagt, als wir damals gespielt haben, der war selbst auch Tourpro, da gab's sowas halt nicht. Da hast du halt geguckt irgendwie, da gab's für Majors viel einfachere Zulassungen und wenn du da ein Turnier gewonnen hast, warst du im Prinzip überall dabei. Und so ist es eben heutzutage nicht mehr.
Aber das ist schon fast eine Wissenschaft für sich, weil du gerade sagst, der Mann ist betagter, der ist jünger als Bernhard Langer, der ist erst 59, also bitte.
Ja, deswegen habe ich es ja auch gleich relativiert. insofern, aber der hat natürlich schon ein paar Golferjahre auf dem Buckel, in Anführungszeichen. Und natürlich war das alles einfach und natürlich ist der FedEx Cup, der da drüber gestülpt wurde jetzt als Finalrunde, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Und da könnte man jetzt wieder diese Diskussion starten, FedEx Cup gegen Jahresleistung, wie auch immer. Wir haben ja im FedEx Cup ganz oft den Fall, dass natürlich dann am Ende unter Umständen Spieler dieses Ding sich holen, die halt zu diesen 4 Wochen, an denen diese Turniere stattfinden, eben zum Saisonhöhepunkt in der besten Form sind. Siehe Billy Horschel, siehe Brent Snedeker und so weiter. Und die jetzt natürlich nicht zwingend die Weltranglisten Nummer 1 sind oder eben das ganze Jahr über dann immer mit vorne waren. Aber das ist halt die Kunst, so laufen nun mal Playoffs, so laufen die Playoffs auch in anderen Sportarten. Und es ist auf jeden Fall natürlich ein Riesenkick und die Spieler wissen sehr, sehr genau, was sie tun müssen, um da eben dieser Qualifikationshürde da möglichst gut zu begegnen und die im Idealfall auch zu überspringen.
Und die Veranstalter des John Deere Classic oder der John Deere Classic, die haben auch immer ein gutes Näschen bewiesen, wenn es hieß, das Feld zusammenzustellen und vor allen Dingen dem Feld auch ein paar junge Spieler hinzuzuaddieren, die auf dem Sprung sind, die nach oben kommen wollen, die hoffnungsvolle Talente sind. Das hat eine wirklich große Geschichte. Zach Johnson war einer von denen, Anfang der 2000er. Jason Day, 2006 hat er eine Sponsors Exemption gekriegt. Jordan Spieth 2012 und 2013. Justin Thomas 2013. Bryson DeChambeau 2015. Der hat das Turnier ja auch im letzten Jahr gewonnen. Und Desiree, Bryson DeChambeau, der hat sich selbst ja so ein bisschen ins Gespräch gebracht bei dem Turnier damals. Der hat mich einen Brief geschrieben an die Veranstalter und hat erstmal das Turnier in höchsten Tönen gelobt. Sehr nett geschrieben, wie der Chairman des Clubs damals dann auch erzählte, der Turnierdirektor Claire Peterson. Und am Ende des Briefs hat er dann gesagt, ach ja, ich würde gerne auch mitmachen.
Genau. er muss es offensichtlich stilistisch gut angegangen haben, weil Peterson dann eben wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist ein echter Typ, der will unbedingt und der findet die John Deere Classic toll. Und dass das dem halt unglaublich viel bedeutet. Und er ist nicht der einzige Spieler, der da Briefe tatsächlich geschrieben haben. Das waren tatsächlich irgendwie in 2015 waren das 50 Spieler, die das gemacht haben, aber er war offensichtlich der sich am besten da literarisch ausgedrückt hat und auch sein Interesse einfach am definitivsten bekundet hat. Und es ist natürlich eine Riesengeschichte dann, wenn du eben auf diesem Weg dir so eine Wildcard dann schreibst, kann man ja sagen. Und Bryson DeChambeau hat da natürlich das Vertrauen, was dann in ihn gesetzt wurde, mehr als gerechtfertigt. Ja. Aber generell, du hast ja die Liste der Spieler aufgezählt, die da schon quasi Wildcards bekommen haben. Das ist natürlich, haben da offensichtlich ein sehr, 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 sehr gutes Näschen bewiesen. Aaron Wise zum Beispiel hat auch eine Wildcard bekommen 2016, damals mit John Rahm zusammen und ist im Moment auch führend als Rookie of the Year. Von dem haben wir auch schon berichtet. Hat er das AT&T Byron Nelson gewonnen. Also das ist schon, also die haben da offensichtlich schon ein gutes Spürnäschen dafür. Und haben sich das auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, einfach junge Athleten da ein bisschen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das hat also so mal richtig geklappt.
Und in diesem Jahr ist es zum Beispiel Dylan Meyer, ein junger Mann aus Illinois, der eben die Startchance hält. Ein Mann, der ja auch eine kleine Geschichte hat, der vor allen Dingen unter einer chronischen Darmkrankheit leidet, mit Medikamenten spielen muss, da auch ein bisschen gehandicapt ist, sich aber in Sachen Golf davon nicht aus der Ruhe bringen lässt. Wir sind mal gespannt, wie er sich schlagen kann bei diesem Turnier in diesem Jahr. Er ist der junge Mann, auf den man dann mal abgesehen von den etablierteren Namen achten muss. Desiree, das bringt uns dann natürlich auch zum Rest des Feldes und letztlich auch zu den Featured Groups, zu den Flights und zu den Spielern, die man sich doch tatsächlich angucken sollte. Und da steht unter anderem ja auch der von mir schon genannte Zach Johnson dann mit im Fokus. Zach Johnson, das ist einer, der das Turnier jedes Jahr spielt, in diesem Jahr zum 17. Mal in Folge dabei ist. Für ihn ist das sowas wie ein Major.
Ja, in seiner persönlichen Wertung scheint es tatsächlich das fünfte Major zu sein, was ja eigentlich The Players ist, aber gut. Nein, Zach Johnson fühlt sich da natürlich extrem zu Hause, ganz, ganz offensichtlich. Und das ist halt nun mal auch sein Heimatturnier. Und entsprechend hat er das natürlich nicht nur immer gespielt, sondern auch immer gut gespielt. Und ja, also da hat er auch natürlich so eine Statistik mit im Moment 37 aufeinanderfolgenden Runden unter Par, beziehungsweise Par und besser. Also das ist natürlich immer so dann die kleinen, für die Statistik interessanten Details. Da bin ich gespannt, weil der hat auch noch ein bisschen was zu tun, um sich wirklich so unter diese Top 30 zu spielen. Da ist er noch nicht. Steve Stricker ist natürlich hingegen der mit dem spektakulärsten Rekord. Der hat es ja 3 Jahre hintereinander gewonnen, also wirklich 2009, 10 und 11. Und die beiden sind also die alten Hasen auf dem Platz, würde ich mal sagen. Und ja, also Wesley Bryan, der da noch mit dem Flight ist, ist zwar erst zweimal da gestartet, aber der kann sich dann ja gegebenenfalls von den beiden was abschauen, wenn es ums Course-Management geht.
Das wird er sicherlich auch tun. Aaron Wise, der von uns schon angesprochene, ist in einem Flight zusammen mit Siwoo Kim und Harold Warner, dem Dritten. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber wenn man sich so die Vorleistung anguckt, zum Beispiel von Warner, geteilter Fünfter letzte Woche beim The Greenbrier, also da kann auch einer von denen sicherlich vorne ein bisschen mitmischen.
Ja klar, also Harold Warner jetzt noch nicht Turniergewinner, Siwoo Kim ist ja aber Players Champion 2017 und Aaron Wise ist der besagte Rookie of the Year Verdächtige dieses Jahr, der auch schon gewonnen hat, also das ist halt der Gegenentwurf zu dem anderen Flight sozusagen, also mit jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig viel Erfahrung. Speziell auf diesem Platz, aber das sind halt so die Young Guns, die da im Moment auch richtig gut drauf sind, also das ist sicher golferisch interessant, da reinzugucken.
Interessant auch Francesco Molinari natürlich, der Mann, der ja sowohl schon auf der European Tour im Mai gewonnen hat, als auch dann kürzlich auf der PGA Tour seinen ersten Titel beim Quicken Loans National gefeiert hat mit diesem Erdrutschsieg, 8 Schläge Vorsprung, also der hat auch eine Megaform momentan.
Ja, und das ist natürlich der, auf dem das europäische Augenmerk auch besonders liegt. Abgesehen jetzt natürlich, wenn die deutschen Spieler da auf der PGA Tour unterwegs sind für uns. Aber Molinari hat sich ja offensichtlich entschieden, da eben in Amerika zu bleiben und nicht die Rolex Series zu spielen und hat das letzte Woche schon durchaus klar gemacht mit diesem unglaublichen Sieg, den er da abgeliefert hat. Und insofern kann man gespannt sein. Also ihm traue ich zu, dass er die Form wirklich mitnimmt und dass er auch bei diesem Turnier wieder weit mit vorne dabei ist. Wäre natürlich auch wichtig. Molinari ist natürlich immer noch auch in der Qualifikation für den Ryder Cup. Das wäre für mich zwar im Prinzip eigentlich durch jetzt gefühlsmäßig, aber natürlich ist es auch noch nicht vorbei. Und gerade musst du mal aufpassen, wenn du da so einen anderen Weg gehst. Ich meine, der ist jetzt zahlenmäßig, dann denke ich, in den Listen schon so sicher verankert, dass da sowieso, er wird auf jeden Fall mitgenommen. Mhm. Aber es ist halt die Spieler, die sich direkt unter den Augen von Thomas Björn da jetzt im Moment auf der Rolex Series tummeln, haben natürlich den direkteren Draht. Also das würde ich als kleinen Vorteil tatsächlich bezeichnen. Der große Vorteil von Francesco Molinari ist eben der, dass er ganz erwiesenermaßen eben auf der amerikanischen Tour unterwegs ist und die ganze Zeit mit den Kollegen auch zu tun hat. Mhm. Und das ist genau die Erfahrung, von der ich immer rede, die es eben braucht. Also es reicht nicht, dass du nur auf der European Tour unterwegs bist und dann auf die Amerikaner triffst und gar nicht weißt, wie dir geschieht so ungefähr. Bei Molinari haben wir da tatsächlich im Moment fast die höchste Wettbewerbsreife, wenn es um die Kollegen der PGA Tour geht. Insofern ist das durchaus natürlich jetzt also kein schlechter Weg, den er da geht.
Definitiv nicht. Und es ist erfolgreich, aktuell zumindest. Und dann gibt's ja auch noch den Flight mit dem Titelverteidiger, mit Bryson DeChambeau, Ryan Moore und Davis Love III. Der alte Mann macht es zum 9. Mal dabei. Davis Love bei diesem Turnier hat bisher noch nie die Top 10 geknackt. Das ist sicherlich so ein Ziel für ihn, auch im höheren Alter, wo wir ja vorhin schon über betagtere Menschen gesprochen haben.
Ja, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht bald selber mal irgendwie landen bei den betagteren
bestimmt,
Menschen.
Hoffentlich.
Ja, bei Davis Love III weiß ich jetzt nicht, wie da die Form momentan ist. Ob er jetzt da ausgerechnet im Moment, wo er eigentlich jetzt nicht aufgefallen ist durch unfassbar gute Leistungen, das ist ja bei ihm auch wirklich, man verzeihe es mir, altersbedingt und auch verletzungsbedingt zum Teil, ob er da jetzt ausgerechnet jetzt bei diesem Turnier durchstartet, kann ich überhaupt nicht einschätzen, da habe ich kein Nullgefühl für, muss ich sagen. Bryson DeChambeau und Ryan Moore haben beide gewonnen in den letzten beiden Jahren und sind da natürlich arriviert in dem Fall und also da wird es einfach drauf ankommen, wie die jetzt gerade aktuell dann die Form rüberbringen, wie Bryson DeChambeau verkraftet, dass man eben den Kompass weggenommen hat. Und aber es hat auch irgendjemand auf einer, ich weiß nicht, ob es auf der PGA-Tour-Seite oder auf der Golf-Channel-Seite war, aber irgendjemand hat nur geschrieben in einem Artikel, die Position, die sich DeChambeau erarbeitet hat im Weltgolf und die Leistungen, die er erbracht hat, sind jetzt nicht zwingend nur abhängig von diesem Kompass. Also sehr überspitzt formuliert, da hat er jetzt halt ein Gimmick weniger. Ich glaube nicht, dass ihn das davon abhält. Die fahren trotzdem ziemlich proper anzuspielen.
Der findet auch den nächsten wissenschaftlichen Ansatz, da bin ich relativ sicher. Mit dabei.
Das ist wie bei Phil Mickelson, da kommt immer irgendwas.
Joachim Niemann, von dem kommt vielleicht auch noch was, der wartet ja noch auf seinen ersten Turniersieg, hat ja jetzt die Special Temporary Membership auf der PGA Tour in der Tasche, also der darf dann auch weiter starten und das hat er ja bisher bei seinen Start sehr, sehr gut gemacht und Stefan Jäger ist auch mit dabei und der hat ja auch ein bisschen Selbstvertrauen in den letzten Wochen sammeln können.
Ja, auf jeden Fall. Und bei Stefan Jäger würde ich mir wünschen, dass er da so ein richtig schönes Turnier mal auf die Matte legt mit 4 sehr, sehr guten Tagen. Wenn er diese Top-15-Platzierung, war es Top 15 letzte Woche? Ja, ich glaube, jetzt wirklich unterstreichen kann oder einfach nochmal untermauern kann, wäre das natürlich ganz toll. Und ich denke, dass das jetzt für ihn kein schlechtes Pflaster sein sollte. Der müsste mit dem Platz eigentlich schon wirklich gut zurechtkommen. Hat sich da ja in Amerika jetzt wirklich gut eingespielt inzwischen. Da sind wir natürlich auch gespannt. Siegchancen würde ich jetzt nicht zwingend bei ihm vermuten, aber you never know.
Wir haben es auf jeden Fall im Blick. Morgen gibt's dann die Zusammenfassung der ersten Runde hier bei uns auf meinsportradio.de bei Nur Golf, das PGA-Turnier in den USA, in Illinois. John Deere Classic wird bei uns morgen dann zerpflückt. Die erste Runde und hoffentlich mit guten Ergebnissen von Stefan Jäger. Desiree, danke für heute.
Gerne.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.